ARD Sounds. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
In den letzten Jahren hat sich die Lage für freie Journalistinnen und Journalisten deutlich verschärft. Wenn unsere Mitglieder aus dem Verband austreten, dann zum großen Teil aus finanziellen Gründen, weil sie den Journalismus ganz verlassen, zum Beispiel in die PR gehen oder in die Festanstellung wechseln. Das liegt vor allem an den niedrigen Honoraren, die trotz Inflation seit Jahren stagnieren und laut einer aktuellen Umfrage unter unseren Mitgliedern meist unter der auch nicht mehr ganz so neuen Forderung von 100 Euro pro 1000 Zeichen liegen. Dazu kommen steigende Erwartungen, wie möglichst multimedial zu arbeiten oder Reichweite in den sozialen Medien zu haben. Ohne Mehrfachverwertung oder Nebenjobs können sich viele den Beruf kaum noch leisten. Und da reden wir noch nicht mal von den längeren Recherchen im Ausland oder investigativer Arbeit.
Elisa Kautzki, freie Journalistin und Vorständin bei Freischreiber, dem Berufsverband, der sich seit Jahren exklusiv für freie Journalistinnen und Journalisten einsetzt. Ja, Journalist oder Journalistin zu sein, ist ein wunderbarer Beruf, wenn man davon leben kann. Denn gerade für freie Journalisten ist das zunehmend ein Thema. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht, die Aufträge mau, und wir schauen heute genau auf das Thema. Sie hören das Medienmagazin auf Radio 1 und wir stellen uns die Frage, die sich Mareike Kaiser diese Woche gestellt hat. Wie lange kann ich mir Journalismus noch leisten? Das hat die freie Journalistin Mareike Kaiser diese Woche in einem Text auf journalist.de gefragt. Journalismus sei zwar ihr Traumjob, doch als Freie kann sie kaum noch davon leben. Ein Einzelfall. Mareike Kaiser fragt in der Branche rum und stellt fest, nein. Die Antworten der Kolleginnen und Kollegen sind alarmierend. Ich spreche jetzt mit Mareike Kaiser über die aktuelle Lage für freie Journalistinnen und Journalisten. Hallo Frau Kaiser.
Hallo.
Sie stellen im Text ja die Frage, wie lange kann ich mir Journalismus noch leisten? Haben Sie für sich jetzt schon eine Antwort gefunden?
Also Stand jetzt bin ich immer noch Journalistin und arbeite als Journalistin und möchte das eigentlich auch gern noch weitermachen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich, wenn das Anfang nächsten Jahres wieder so sein sollte, wie es Anfang diesen Jahres war, ob das dann noch klappen kann. Da bin ich mir unsicher.
Sie haben in den vergangenen Jahren verstärkt wahrgenommen, dass sich die Auftragslage für Freie verschlechtert hat. Sie sprachen auch vom Anfang des Jahres, wo eben auch eine schlechte Lage war. Sehen Sie hier ein systemisches Versagen und woran genau machen Sie das fest?
Ja, auf jeden Fall, genau. Also erstmal hat es angefangen so, dass ich gemerkt habe, oh, bei mir wird es irgendwie knapp, wenn ich Steuern zahlen muss und wenn ich auf mein Konto gucke, und habe dann mich eben umgehört bei KollegInnen und habe dann festgestellt, das sieht bei denen eigentlich genauso aus, eben vor allem Anfang des Jahres. Und es sind, glaube ich, so zwei Aspekte, unter denen man die Verschlechterung merkt. Auf der einen Seite, dass es einfach weniger Geld gibt für die Arbeit, und auf der anderen Seite, dass immer weniger Redaktionen überhaupt freie AutorInnen beauftragen. Also erst heute habe ich wieder eine Mail bekommen aus einer Redaktion aus der Süddeutschen Zeitung, die gesagt haben, eigentlich beauftragen wir so gut wie gar keine freien AutorInnen mehr. Und wenn es keine Arbeit gibt, gibt es auch kein Geld.
Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht Redaktionen dabei, dass freie Arbeit oft unterbezahlt bleibt?
Ja, die größte. Also wenn es um redaktionelle Aufträge geht, dann ist die Macht und die Verantwortung natürlich bei den Redaktionen, die sich ja überlegen, wollen wir freie AutorInnen beauftragen oder nicht und wie viel Geld zahlen wir denen. Also das sind die Personen, bei denen die Macht ist und gleichzeitig aber eben ja auch die Macht, das verändern zu können. Also das sind ja auch Entscheidungen, die man innerhalb einer Redaktion trifft, wofür man Geld gibt, wofür nicht. Und klar, überall ist gerade weniger Geld zur Verfügung und die Krise trifft natürlich auch die Medien selbst. Aber ich denke, das ist auch immer eine Entscheidung, wie man eine Redaktion aufbaut, ob man eben sagt, wie jetzt in dem Fall heute bei mir, die Süddeutsche Zeitung, nö, wir beauftragen eigentlich gar keine Freien mehr. Oder ob man sagt, doch, freie AutorInnen gehören eigentlich zu unserer Medienvielfalt dazu. Wir wollen die auch weiter beauftragen. Wir wollen auch, dass es weiter freie JournalistInnen gibt. Und deswegen wollen und müssen wir sie auch gut bezahlen.
Ich habe auch mit Elisa Kautzki gesprochen. Sie ist freie Journalistin und Vorständin bei Freischreiber und glaubt, für bessere Arbeitsbedingungen müsste sich einiges in der Branche verändern. Sie appelliert aber auch an die Freien selbst.
Erstmal bräuchte es mehr Anerkennung für uns Freie, dass unsere Arbeit wertvoll ist und wir diesen Job nicht nur tun, weil wir keine andere Wahl haben. Zweitens, ja, müssten Auftraggeber fairer bezahlen. Aber wenn sie das nicht tun, dann ist es leider doch an uns, etwas zu ändern und vielleicht mehr wie Unternehmerin zu denken. Also sich nicht mehr unter Wert zu verkaufen, auch aus Solidarität mit anderen Freien. Damit Medien, die dann schlecht bezahlen, zukünftig keine Freien mehr finden, die für sie schreiben. Dafür braucht es natürlich Schulung und Wissen, wie man verhandelt. Und gerade als junge Frau, ich spreche aus Erfahrung, ist das nicht immer einfach. Aber dafür sind wir auch als Verband da, um die nötigen Mittel bereitzustellen, damit unsere Mitglieder gestärkt werden und gut von ihrer Arbeit leben können. Über mehr Mitglieder freuen wir uns natürlich auch, denn ohne Solidarität, ohne Banden bilden, können wir das nicht alleine stemmen. Und je größer wir sind, je mehr Reichweite wir haben, desto eher können wir auch Themen auf die politische Agenda bringen.
Wie sehen Sie das? Haben die freien Journalistinnen und Journalisten auch selbst eine Verantwortung?
Ja, ich sehe das anders. Also ein kaputtes System kann man nicht durch ein privates Coaching verändern. Das funktioniert einfach nicht. Das System muss sich verändern. Und natürlich kann jede einzelne Person, die dann im Journalismus frei arbeiten möchte, kleine Stellschräubchen drehen für sich selbst. Aber gerade weil Elisa Kautsky auch das Stichwort Solidarität angesprochen hat, wenn ich für mich 100 Euro mehr rausschlage bei einer Auftraggeberin, bei einem Auftraggeber, dann bedeutet das ja noch lange nicht, dass die Person, die nach mir kommt, auch diese 100 Euro mehr bekommt. Weil vielleicht habe ich das dann nur für mich selbst verhandelt, aber deswegen hat sich ja noch kein Statut oder eine Regel innerhalb dieses Mediums verändert. Und ich finde, darum geht's. Also das ist ja auch das, was man immer wieder merkt, wenn man mit KollegInnen spricht. Es gibt einfach eine große Bandbreite von möglichen Honoraren. Und wenn wir Journalismus fair machen wollen, kann das dann ja nicht sein, dass nur weil eine Person besser verhandelt, die dann mehr Geld bekommt und andere Personen dann vielleicht gar kein Geld oder einfach total unterbezahlt. Und auch gerade aus dem Aspekt der Perspektivenvielfalt, die ich total wichtig finde im Journalismus, kann das eben auch nicht die Lösung sein, denn es hat immer auch mit persönlichen Identitätsmerkmalen zu tun, wie gut kann ich das eigentlich verhandeln? Bin ich vielleicht gerade ganz frisch im Journalismus, kenne mich noch gar nicht aus, kenne vielleicht eben auch meinen Wert noch gar nicht. Mhm. Dann gehe ich natürlich ganz anders in eine Honorarverhandlung, als wenn ich schon 30 Jahre Berufserfahrung habe und sage irgendwie so, unter dem und dem Honorar arbeite ich nicht. Aber gleichzeitig kommen dann eben auch noch so Marginalisierungen und Diskriminierungen dazu. Also komme ich vielleicht aus einer Familie, in der es immer wenig Geld gab, und ist das vielleicht für mich auch mit unangenehmen Gefühlen verbunden, mehr Geld zu fordern? Bin ich vielleicht von Rassismus betroffen? Bin ich von Ableismus betroffen? Das alles sorgt dafür, dass ich, wenn es um Verhandlungen geht, am Ende schlechter dabei wegkomme. Und ich finde, das kann nicht im Sinn von Auftraggebenden und generell nicht im Sinn von Journalismus und Demokratie sein, dass es auf die einzelne Person ankommt, wie gut sie für sich selbst kämpft.
Würden Sie sagen, das macht auch etwas mit der Qualität von Journalismus? Also, dass wir eben diese unterschiedlichen zum einen Startvoraussetzungen haben, aber eben auch dann die ungerechte Bezahlung?
Auf jeden Fall. Also, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, auch im Sinn von dieser Perspektivenvielfalt. Wenn es so weitergeht, wie es gerade läuft, dann wird Journalismus weitergemacht von freien AutorInnen, die privilegiert sind, die vielleicht eine Partnerin oder einen Partner haben, der ein gutes Einkommen hat. Das haben mir auch viele KollegInnen bei meiner Recherche geschrieben, dass sie nur deswegen Journalismus quasi als Hobby machen können, weil sie mit einer Person zusammenleben, die ein gutes Einkommen hat. Oder es sind Leute, die wohlhabende Eltern haben, die sie immer noch weiter unterstützen. Solche Leute können dann weiter Journalismus machen, aber alle anderen Menschen, die vielleicht sich um Kinder kümmern oder um andere Angehörige oder chronische Krankheiten haben und eben das alles nicht haben, die können dann keinen Journalismus machen und die fehlen dann auch in der Perspektivenvielfalt von Journalismus. Und ich finde, das sieht man schon jetzt, dass viele Themen, die oft von marginalisierten Personen auch übernommen werden, weil sie oft selbst davon betroffen sind und eben ExpertInnen dafür sind, einfach nicht mehr vorkommen in den Medien.
Die Journalistin Mareike Kaiser über die schlechte Bezahlung für freie Journalistinnen und Journalisten. Und für alle Brandenburger, die trotz Hürden weiter vom Journalismus träumen, bis zum 1. Juni 2026, kann man noch auf der Seite der Medienanstalt Berlin-Brandenburg sich für das Coaching-Programm Voices of Brandenburg bewerben. Dabei können Sie dann 6 Monate in 3 führende Medienhäuser schnuppern und dabei von erfahrenen Journalistinnen begleitet werden, sowie auch finanziell unterstützt.
Radio 1 Medienmagazin. Die Mediennews der Woche.
Ein neuer Gesetzentwurf von Bündnis 90 Die Grünen für ein Medienauskunftsgesetz soll Journalistinnen und Journalisten in Zukunft einen schnellen und zuverlässigen Weg ermöglichen, um an Informationen von Bundesbehörden zu kommen. Aktuell haben Behörden viel Ermessensspielraum, was journalistische Recherchen verhindern kann. Laut Gesetzentwurf sollen VertreterInnen der Medien ein gesetzliches Auskunftsrecht gegenüber allen Bundesbehörden bekommen. Diese sollen wiederum unverzüglich, vollständig und kostenfrei die Informationen zur Verfügung stellen. Der Deutsche Journalistenverband begrüßt den Gesetzentwurf. Wirtschaftliche Macht übersetzt sich in politische Macht. Das zeigt sich auch immer wieder bei den Big-Tech-Unternehmen Google, Microsoft, Amazon, Apple und Meta. Das Zentrum für Digitalrechte und Demokratie hat in dieser Woche eine Lobbylandkarte veröffentlicht, die genau das sichtbar macht.
Die Lobbylandkarte zeigt, dass Big-Tech-Unternehmen es sich finanziell und personell leisten können, immer mit am Tisch zu sitzen, wenn in Berlin über sie geredet wird. Das schaffen sie, indem sie zahlende Mitglieder in Vereinen und Verbänden sind. Microsoft allein ist in 50 Organisationen. Verbände sind wichtig, die schreiben Gesetze mit, sollen sie auch, aber jeder Verband, der unter anderem Big Tech vertritt, wird aus genau diesem Grund nichts fordern, was Big Tech wehtut.
So der Lobby-Experte Joris Kanowski vom Zentrum für Digitalrechte und Demokratie. Die Daten für die Lobbylandkarte stammen aus dem Lobbyregister. Die Karte zeigt anschaulich, welche Verbindungen die großen Tech-Unternehmen pflegen und soll die Debatte anregen, was unsere Gesellschaft gegen die Macht der Tech-Konzerne tun kann. Denn Lobbying funktioniert anders, als die meisten denken, so Kanowski.
Da geht es gar nicht so sehr um den klassischen Geldkoffer, sondern um Expertise, um regelmäßigen Austausch, um die Beeinflussung der Debatte über ein breites Netzwerk. Und je mehr Ressourcen man hat, desto besser kann man genau das machen. Und das ist das Problem.
Laut einem aktuellen Bericht der Vereinten Nationen ist die Welt auf einen großflächigen digitalen Ausfall nur unzureichend vorbereitet. Die UN-Telekommunikationsorganisation ITU und das Büro für Katastrophenvorsorge UNDRR warnen davor, dass viele Staaten bislang keine tragfähigen Strategien haben, um auf den Ausfall zentraler digitaler Infrastrukturen zu reagieren. Etwa bei Stromausfällen, beschädigten Unterseekabeln oder massiven Satellitenstörungen. Die UN-Organisation warnen. Extremwetter oder Sonnenstürme könnten großflächige digitale Ausfälle verursachen. In der Folge könne es zum kompletten Ausfall des Internetzugangs kommen. Krankenhäuser könnten ohne Zugriff auf Patientendaten sein oder Warnsysteme für die Bevölkerung komplett ausfallen. Die UN fordert deshalb bessere Risikoanalysen, internationale analoge Notfalllösungen und schnellere gemeinsame Reaktionen auf Frühwarnzeichen. Das Thema Katastrophenschutz beschäftigt uns auch gleich noch weiter hier im Medienmagazin. Sicher erinnern Sie sich noch an den großen Stromausfall Anfang Januar im eisigen Berlin. Ein neuer Podcast arbeitet jetzt genau diese Ereignisse auf und wir sprechen gleich mit den Macherinnen darüber.
Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Hier spricht die Polizei Berlin. Im Südwesten Berlins ist es derzeit zu einem großflächigen Strom- und Heizungsausfall gekommen. Es besteht keine akute Gefahr.
Ein Lautsprecherwagen der Polizei fährt durch die verschneite Fahrenheitstraße in der Berliner Thermometersiedlung. Das Blaulicht ist an dem trüben Samstagnachmittag das einzige, das hier leuchtet. Seit 9 Stunden haben etwa 100.000 Menschen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf keinen Strom mehr.
Denken Sie an ältere oder hilfsbedürftige Nachbarinnen und Nachbarn. Fragen Sie nach, ob Hilfe benötigt wird.
Ja, ein massiver Stromausfall Anfang diesen Jahres legte große Teile im Süden Berlins lahm, Sie erinnern sich. Und jetzt gibt es einen Podcast vom Tagesspiegel, der sich genau diesen Ereignissen aus dem Januar widmet. 104 Stunden Blackout, so heißt ein neuer Storytelling-Podcast vom Tagesspiegel. Darin geht es um den Stromausfall aus dem Januar 2026 im Südwesten Berlins, bei dem mehr als 100.000 Menschen im Dunkeln saßen. Ohne Heizung, ohne Internet, ohne Notruf, bei Minusgraden und Schnee.
Als wir die Rollläden aufmachen wollten, merkten wir, dass nichts mehr geht, waren dann im Dunkeln.
Es gab kein Internet, also konnte ich auch nicht nachgucken. Die Telefone funktionierten nicht.
Alles war aus.
Alles.
Ja, was macht es mit Menschen, wenn plötzlich nichts mehr geht? Wer sind die Täter und was muss in Deutschland passieren, damit wir krisenfester werden? Antworten auf diese Fragen gibt es in einem neuen Tagesspiegel-Podcast. Über den Podcast spreche ich jetzt mit Sonja Gillard, Head of Audio und Co-Ressortleiterin Voice and Vision bei der Tagesspiegel und eine der Hosts des Podcasts. Hallo Frau Gillard.
Hallo.
In 6 Folgen rekonstruieren Sie den großen Stromausfall aus dem Januar, ohne vielleicht zu viel vorwegzunehmen. Was ist die wichtigste Erkenntnis Ihrer Recherche?
Ja, es sind, glaube ich, 2. Also in unseren Gesprächen, vor allem mit vielen Betroffenen, haben Julius Geiler, der das Ganze mit mir hostet, und ich festgestellt, dass es doch öfter für die Menschen knapper war, als man vielleicht anfangs dachte. Also auch aus Einblicken in Feuerwehrprotokolle hat man gesehen, die Gefahr war gerade für die Schwächeren stärker, als man sich vielleicht zuerst vorstellen könnte. Und die zweite Erkenntnis ist, man denkt ja bei solchen Problemen schnell, ach, das ist mal wieder typisch Berlin, da klappt nichts. Mhm. Aber es ist eben gerade kein Hauptstadtthema. Also hier liegt die Infrastruktur zu großen Teilen unter der Erde, die Stromversorgung. Und Anfragen haben gezeigt bei anderen Bundesländern, dass da die Gefahr solcher Sabotage, dass diese Sabotagefälle auch vorkommen. Und eben die Frage, wie muss man vorbereitet sein und damit umgehen, betrifft alle Menschen in Deutschland.
104 Stunden Blackout ist aufgezogen wie ein True-Crime-Format. Und so ein Format lebt natürlich auch von Nervenkitzel und letztlich auch ein Stück weit Furcht. Warum haben Sie sich dazu entschieden, das Format auf diese Art und Weise aufzuziehen?
Ja, also wir mussten uns da, und natürlich würden wir das auch nicht tun, weil es nicht journalistisch ist, kein Nervenkitzel zu ausdenken. Denn wenn so etwas Entscheidendes wie die Stromversorgung in unserer vernetzten Gesellschaft ausfällt, und das in großen Teilen, also immerhin waren mehr als 100.000 Menschen betroffen, dann löst das Furcht und Ängste aus. Und gerade in einer Zeit, in der auch durch den Ukraine-Krieg oder den russischen Angriff auf die Ukraine ja auch die Angst vor Sabotage groß ist, ist das einfach ein Thema, das beängstigend ist. Und das hat sich auch in den Gesprächen herausgestellt. Uns war eben wichtig, mit den Menschen, die betroffen waren, aber auch mit den Verantwortlichen und Rettungskräften das Thema zu bearbeiten und auch aufzuarbeiten, weil das auch Teil von journalistischer Aufgabe ja ist, so einen Fall aufzuarbeiten und zu schauen, was für Konsequenzen müssen daraus gezogen werden. Von daher, genau, war das eben die Idee dahinter. Und letzter Punkt, es geht natürlich auch um ein Verbrechen, also apropos Crime. Es war ja kein simpler Stromausfall, sondern ein Sabotageakt. Und es geht auch um die Frage, wer sind Täter? Wieso ist es auch so schwierig, die Täter ausfindig zu machen, die mutmaßlichen?
Beim Tagesspiegel war es ja eine Weile ruhig in Sachen Podcast bis auf den Güncast. Und das hat sich jetzt mit 104 Stunden Blackout geändert. Sie nutzen den Podcast auch, das hört man dann auch in den Folgen eben, um das Tagesspiegel-Abo zu bewerben. Wie geht es jetzt weiter in Sachen Audio beim Tagesspiegel? Wie wollen Sie sich positionieren?
Ja, also 104 Stunden Blackout ist tatsächlich der Auftakt, um auch in diesem Jahr neue Formate zu entwickeln und den Tagesspiegel so wieder hörbarer zu machen, als er das gerade mit dem Güncast ist. Der Tagesspiegel ist das Medium in der Hauptstadt. Hier wird die Politik gemacht. In Berlin sieht man aber auch die Probleme und Herausforderungen, die Deutschland betreffen, vielleicht manchmal auch ein bisschen früher. Und diese Themen, die in Berlin spielen, die aber das gesamte Land betreffen, die wollen wir auch im Podcast, in Podcast-Formaten hörbar machen im Laufe des Jahres. Und das Besondere ist, es gibt ein neues Ressort ja beim Tagesspiegel, Voice and Vision. Da arbeiten wir auch ganz eng mit Video und Social Media vernetzt. Und das wird sich auch in der Entwicklung von Podcasts noch stärker bemerkbar machen im Laufe des Jahres.
Dann werden wir da nochmal einen Blick drauf werfen. Sonja Gillert über 104 Stunden Blackout, über den Berliner Stromausfall im Januar 2026. Ein gut recherchierter, packend produzierter Podcast. Die ersten zwei Folgen gibt es bereits frei zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank.
Danke.
Was denken Bürgerinnen und Bürger? Wie ticken die Zuschauer bei bestimmten aktuellen Themen? Das hat Programmmacher schon immer interessiert und oft werden in Reportagen gerne mal Meinungen auf der Straße eingefangen. Oder aber man macht gleich eine ganze Sendung, in denen Bürger ausführlich zu Wort kommen. Das geschieht in verschiedenen Formaten, wie etwa der Arena in der ARD, wo neulich Markus Söder zu Gast war. Auch der RBB und der MDR laden in ihren Regionalprogrammen zu medialen Bürgersprechstunden ein. Doch was bringt es eigentlich und warum setzen die Programmverantwortlichen verstärkt auf Publikumsformate? Michael Mayer hat nachgefragt und ist jetzt im Studio bei mir. Erstmal hallo.
Hallo.
Schön, dass wir uns auch mal persönlich sehen. Es ist
genau.
Das erste Mal. Ja.
Genau.
Du hast als erstes Beispiel eins hier aus dem RBB mitgebracht.
Ja, genau. Und zwar Mitte April startete im RBB-Fernsehen die 12, der Bürgerrat. Und diese Sendung ist insofern etwas Besonderes, weil hier nur in Anführungszeichen jetzt 12 Bürger und Bürgerinnen diskutieren, also ohne Experten oder Politiker, eben ein aktuelles Thema. Und in der ersten Sendung des Bürgerrats ging es um die geplanten Social-Media-Verbote für Minderjährige. Und da hören wir kurz mal rein.
Wenn ich sage, ich wünsche mir ein Kind, dann muss mir klar sein, dass ich, bis dieses Kind wirtschaftlich selbstständig ist, in meiner Verantwortung liegt, was aus diesem Kind wird.
Wir reden immer darum, wir können es nicht verbieten. Wir stellen unseren Kindern auch kein Kasten Bier hin und sagen, entscheide doch mal selber.
Also das Format ist gewissermaßen ein Experiment, denn Sendungen so ganz ohne Experten oder Politiker, also die hat es noch nicht so viele im Fernsehen gegeben. Und Moderator und Redaktionsleiter Justus Kliss spielt während der Sendung zwar so kurze Erklärclips ein, also in denen Experte oder Expertin so einen etwas kniffligeren Aspekt des Themas erläutert, aber ansonsten diskutiert die Runde wirklich unter sich. Und Kliss erzählt, dass die 12 Diskutanten und Diskutantinnen immer eine möglichst große Bandbreite repräsentieren sollen.
Also von Hauptschulabschluss bis Uniprofessor, von 17 bis 90, von Stadt, Land, Arbeitslos oder auch Unternehmensberater, alles dabei. Und dass diese Menschen, die sich normalerweise nicht treffen würden im Leben, maximal an der Supermarktkasse, hier den Raum bekommen und die Zeit, ihre Perspektiven zu verstehen und auch gehört zu bekommen, was sie für bestimmte Themen für Ideen haben oder sagen oder warum sie für bestimmte Sachen eintreten oder eben dagegen sind.
In der Sendung wird ja am Ende auch abgestimmt über das jeweilige Thema. Ändern sich dann die Meinungen also so grundsätzlich in so einer Fernsehdebatte?
Naja, also sicherlich nicht so grundsätzlich. Also jeder hat ja doch so seine Meinung, aber das ist vielleicht nicht unbedingt auch Sinn der Sache. Also was ich ganz spannend fand war, ich war bei einer der Aufzeichnungen dabei, also diese kontroverse Debatte führt doch auch zu neuen Sichtweisen, haben mir hinterher einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen erzählt.
Also erstmal, wir haben konträre Meinungen in dem Zwölferkreis, aber es wird total fair und offen diskutiert. Es macht total Spaß, auch mal andere Meinungen zu hören, die Position anderer Leute mitzunehmen oder auch konträr zu beantworten.
Ich glaube, einfach mal auch mal die Frage zu stellen, warum siehst du das? Viele positionieren sich ja zu einem bestimmten Thema, aber der Gegenüber versteht nicht, warum, wieso, weshalb. Und da einfach nur mal die Hintergründe auch mal von der anderen Sichtweise zu sehen, ist auch interessant.
Die Diskussion, finde ich, regt ja auch zum Nachdenken an. Kann natürlich auch hilfreich sein, mal darüber nachzudenken und stimmt, ja.
Formate wie die 12, der Bürgerrat im RBB, die mehr Zuschauerbeteiligung ermöglichen, sind ja gerade sehr im Trend in der ARD. Was unternehmen denn andere Sender, um näher an ihr Publikum heranzukommen?
Ja, so ganz neu ist die Idee mit dem Bürgerrat natürlich nicht. Also der Hessische Rundfunk hat schon im Herbst 24 ein ähnliches Format namens Weil Hessen mehr verbindet aufgelegt. Und diese Runde ist da sogar noch größer als im RBB. Aber auch in anderen ARD-Sendern wird fleißig das Publikum mit eingebunden. Also im ersten gab es ja bereits mehrere Ausgaben der Show Die 100. mit Ingo Zamperoni und Jesse Wellmer. Und diese Sendung hat so wirklich so einen Showcharakter, weil das Publikum sich da wie auf so einem Spielfeld je nach Fragestellung dann positionieren muss, also eben dann live abstimmen soll. Und der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, war einer der Sender, der schon vor Jahren, also zu Beginn der Corona-Pandemie, näher heran wollte an sein Publikum. Gleich mehrere Diskussionssendungen produziert der MDR, also sowohl fürs lineare Programm, aber auch für die Mediathek. Und Michael Naumann, Sprecher des MDR, hat mir erzählt, dass man das Format MDR Frage für besonders erfolgreich hält. Hierfür haben sich nämlich fast 70.000 Zuschauer und Zuschauerinnen für so eine Art Meinungsumfragepool angemeldet. Und der sei jetzt zwar nicht unbedingt repräsentativ, aber Stimmungen könne man schon daran erkennen, hat mir Naumann erzählt. Und zu über 300 Themen haben die MDR-Zuschauer schon abgestimmt.
Und wir stellen fest, dass die Leute sehr hohe Beteiligungsbedürfnisse haben, dass ihre Meinung und ihre Perspektive mit einfließen. Und über MDR Fragt bekommen wir auch immer wieder Themenanregungen aus dieser Community geschickt, die wir dann auch wiederum in Programmangebote mit einfließen lassen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Instrument geworden, wird extrem gut angenommen und zeigt eben, dass die Leute gehört werden möchten.
Ja, und ähnliche Zuschauerpanels haben auch der NDR und der Hessische Rundfunk aufgelegt. Und erstmals gibt es in diesem Frühjahr auch eine ähnliche ARD-weite Aktion namens Deine Meinung zählt. Und Anfang Juni wird es zu dieser Zuschauerbefragung sogar eine Sondersendung von Hart aber fair mit Luis Klamroth geben.
Spannend. Und nun fragt man sich ja, warum ist das aber gerade so? Warum geht gerade jetzt die ARD so verstärkt auf das Publikum zu? Welchen Grund hat das, Michael?
Also, dass die ARD derzeit noch stärker auf Bürgerformate als in der Vergangenheit setzt, hat sicher auch etwas mit dem im letzten Jahr in Kraft getretenen Medienstaatsvertrag zu tun. Hierin heißt es, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio Möglichkeiten der Partizipation entwickeln sollen und, Zitat, zielgruppengerechte interaktive Kommunikation und verstetigte Möglichkeiten der Partizipation anbieten. Und das kann man natürlich schon jetzt so als Auftrag verstehen. Und Steffen Grimberg, der ist Ressortleiter des Mediendienstes der katholischen Nachrichtenagentur KNA, meint, dass der Trend zu mehr Zuschauerbeteiligung in Sendungen der ARD eben daher nicht ganz freiwillig kommt.
Sie setzen jetzt was um, was eigentlich immer ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit war. Und weil sie eben lange nicht mehr geübt haben, funktioniert das eben noch nicht so ganz optimal. Und deswegen ist, glaube ich, auch der Erkenntnisgewinn erstmal begrenzt. Prinzipiell halte ich es aber für eine völlig gute und normale und medial auch gebotene Sache, dass man da wieder näher zusammenkommt.
Und von daher werden in der nächsten Zeit sicher noch weitere Formate mit starker Zuschauerbeteiligung entwickelt werden. Wie gut die dann beim Publikum ankommen, also das ist natürlich dann eine zweite Frage, das muss ich noch zeigen. Aber in der Vergangenheit waren die Quoten für derlei Sendungen eigentlich immer recht gut.
Ja, und die Publikumsformate der Öffentlich-Rechtlichen könnten ja auch eine Antwort auf das in Teilen der Bevölkerung sinkende Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen sein. Im Osten Deutschlands vertrauen ja nur 54% der Menschen überhaupt noch den Öffentlich-Rechtlichen. Unter AfD-Wählenden sind es sogar noch weniger. Und ja, vielleicht helfen auch solche Formate wie diese hier, unser Medienmagazin, die Welt der Medien etwas besser zu erklären. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder beim Medienmagazin dabei sind. Jetzt erstmal ab ins Wochenende. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie es gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.